Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Um den Krieg in der Ukraine zu beenden, hat die US-Regierung offenbar im Geheimen einen Plan mit Moskau ausgehandelt. Demnach soll die Ukraine unter anderem die umkämpften Gebiete Donetsk und Luhansk vollständig räumen und die Armee stark verkleinern. Die EU-Außenminister äußerten sich irritiert. Bei solchen Vorhaben müssten die Ukrainer und die Europäer mit an Bord sein, hieß es in Brüssel. Das Büro von Präsident Zelensky bestätigte am Abend, den Plan erhalten zu haben. Wassili Golot in Kiew, was steht drin?
Es sind zahlreiche Positionen drin, die den russischen Maximalforderungen entsprechen, gegen die viele Menschen in der Ukraine sind. Da geht es um die Aufgabe von Gebieten, da geht es um die Halbierung der ukrainischen Armee, die hier im Land als größte Sicherheitsgarantie gesehen wird. Und da geht es auch um Einmischungen in die ukrainische Innenpolitik, um die ukrainische Staatspolitik, was die Sprache, die Amtssprache angeht. Da gibt es die Forderung nach Russisch. Also all das sind Dinge, die den Positionen Russlands entsprechen und die die Ukraine bisher abgelehnt hat und auch weiter ablehnen wird.
Wie realistisch ist es denn, dass das eine Friedenslösung sein könnte?
Der ukrainische Präsident Zelensky hat heute den Plan vorgelegt bekommen, den Entwurf vorgelegt bekommen, hat sich dazu schon positioniert, hat sich bei den USA bedankt für den Vorstoß und hat das deutlich gemacht, was die Ukraine schon seit langem deutlich macht, dass man bereit ist zu einem konstruktiven Dialog, dass man bereit ist, den Weg zu einem echten Frieden zu ebnen. Aber dafür müsse einerseits die Ukraine einbezogen werden, aber eben auch die europäischen Partner. Diese Positionen müssten berücksichtigt werden und das Zentrale Momentum ist die Frage nach Sicherheitsgarantien. Wie kann den Menschen hier im Land garantiert werden, dass Russland nach einer Pause nicht weiter angreift? Darum wird sich alles drehen und Zelensky hat deutlich gemacht, dass er bereit ist, mit US-Präsident Trump in den nächsten Tagen zu sprechen und weitere Schritte zu vereinbaren. Also eine diplomatische Antwort auf das, was heute vorgelegt wurde. Die Ukraine sieht das vor allem als Entwurf, als einen Schritt Richtung Frieden und man will gemeinsam mit den Partnern darauf hinarbeiten.
Danke, Wassili Golot in Kiew. Seit Oktober hat das russische Militär seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt. Ziel der landesweiten Attacken ist die ukrainische Energieversorgung. Aber auch Wohnhäuser werden getroffen. Unsere Reporterin Susanne Peterson erlebt den Krieg gerade im Osten des Landes. In einem Auffanglager für Geflohene bei Kharkiv lernen Kinder den richtigen Umgang mit Minen.
Im Unterricht geht es heute um eine tödliche Gefahr. Diese Kinder lernen, was Kinder eigentlich nicht lernen sollten. Minen erkennen und richtig reagieren. Die Gegend hier in der Region Kharkiv ist stark vermint. Hier sieht man Dinge, die wir nicht berühren sollen. Wenn wir so etwas sehen, sollen wir den Notruf wählen. Denn es gibt Minen, die aussehen wie ein Schmetterling, wie eine Granate, wie ein Radio oder wie eine Flasche. Was die Achtjährige hier lernt, hat sie schon angewendet, sagt sie. Einmal habe sie auch ihren Bruder gewarnt. Die meisten Kinder sind aus heftig umkämpften Gebieten geflohen. Dieser Raum liegt im Keller eines Auffanglagers. Viele Busse kommen täglich an. Die Menschen bekommen erste Hilfen und Orientierung, so wie Natalia. Unsere Fensterrahmen flogen mit den Fenstern davon. Drei Fenster sind weg und deshalb sind wir evakuiert worden. Wir wissen nicht weiter, nicht wohin mit uns. Wir haben das so satt, im Alter herumzuwandern, keinen Ort zu haben, nichts. So geht es den meisten hier auch Svetlana. Die 52-Jährige kommt aus Kramatorsk. Die Stadt steht nahezu täglich heftig unter russischem Beschuss. Ich möchte, dass dies endet, dass die Kinder nach Hause zurückkehren können, dass die Stadt wieder wie zuvor floriert, dass Menschen und Unternehmen arbeiten können, dass Kindergärten und Schulen wieder geöffnet werden. Die Lage im Donbass ist schrecklich. Ich finde es sehr schlimm, dass sie den Frieden ohne uns planen. Mit sie meint Svetlana US-Präsident Trump und diejenigen, die weit entfernt den ukrainischen Frieden verhandeln wollen. Den meisten Menschen, mit denen wir hier im Frontgebiet sprechen, geht es um ihr Leben, ihre Heimat. Niemand wünscht sich deshalb Frieden sehnlicher herbei als sie selbst. Sie sind müde. Doch die Sorge davor, dass ein von den USA und Russland diktierter Frieden ohnehin nicht halten würde, bleibt groß.
Um die Ukraine und den US-Plan geht es heute auch bei Tagesschau Together. Dort können Sie Ihre Fragen an unsere Korrespondenten in Kiew und Washington stellen. Gleich im Anschluss an diese Tagesschau bei twitch.tv/ARD und in der ARD-Mediathek. Lange war unklar, ob der Weihnachtsmarkt in Magdeburg überhaupt stattfinden kann. Heute ist er mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen eröffnet worden, fast ein Jahr nach dem Anschlag mit 6 Toten und mehr als 300 Verletzten. Zunächst hatte der Veranstalter keine Genehmigung erhalten. Dann einigten sich Stadt, Behörden und Polizei auf ein neues Sicherheitskonzept. Neben umfangreichen Zufahrtssperren gilt jetzt in Teilen der Innenstadt ein Fahrverbot für Lkw.
Die Lichter funkeln, Weihnachtsstimmung liegt in der Luft. Die Erinnerung an den Anschlag aber bleibt, auch bei Eleonore Otto. Die heutige Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes erlebt sie mit gemischten Gefühlen.
Aber ich bin so ein Typ Mensch und nun erst recht. Bei sowas kann man einfach sich nicht gefallen lassen.
Ähnlich geht es auch den Besucherinnen und Besuchern.
Wir sind extra heute am ersten Tag gekommen. Solidarität.
Ich denke an die Familien, die es betroffen hat, was die jetzt so empfinden.
Na, es war erst ein komisches Gefühl, aber irgendwie ist es doch wieder schön. Und es ist ja auch viel gesichert hier, sage ich mal.
Bis Dienstag war unklar, ob der Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet. Nach Unstimmigkeiten zwischen Landesverwaltungsamt, Stadt und Polizei wurde das Sicherheitskonzept überarbeitet. Neben umfangreicheren Sperren gilt ab heute in der Innenstadt zwischen 10 und 23 Uhr auch ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Doch es gibt auch Kritik daran, dass die Stadt den Weihnachtsmarkt überhaupt wieder am gleichen Ort stattfinden lässt.
Ich kann das total verstehen, weil das eben emotional für viele Menschen besetzt ist, dass es wieder auf dem alten Markt stattfindet. Auf der anderen Seite gibt es auch Betroffene, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, und ich gehe trotzdem hin.
Auch Hilmar Rode geht trotzdem hin. Er hat bei dem Anschlag seine Frau verloren.
Ich habe sie ja dann an der Erde liegen sehen und sie betreut bis zum Ende. Und das ist alles, das trägt man nicht einfach so mit sich rum.
Jede Woche legt er Blumen an ihrem Gedenkstein ab, trauert. Und trotzdem ist auch ihm die Weihnachtsmarkteröffnung heute wichtig, als Zeichen, dass der Täter nicht gewonnen hat.
Weltweit schrumpfen die Regenwälder laut Forschern mit verheerenden Folgen fürs Klima. Denn sie speichern Kohlendioxid und halten so die globale Erwärmung zurück. Um die Wälder besser zu schützen, unterstützt die Bundesregierung einen neuen Fonds mit 1 Milliarde Euro, bereitgestellt über 10 Jahre. Das wurde am Rande der Weltklimakonferenz in Brasilien bekannt. Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen belohnt werden. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen. Jedes Jahr werden in Deutschland zahlreiche Frauen und Mädchen getötet wegen ihres Geschlechts. Zu diesen sogenannten Femiziden haben die Universität Tübingen und das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen heute eine Studie vorgelegt. Eine Erkenntnis der Forscher: solche Gewaltverbrechen werden meist vom Partner oder ehemaligen Partner verübt. Die häufigsten Motive sind Besitzdenken und Eifersucht.
Und das ist meine Tante, das ist Lydia.
Diana König bleiben nur noch die Erinnerungen an sie. Denn Lydia wurde ermordet. Der Täter, ihr langjähriger Partner. Kurz vor dem Mord hatte sich Lydia von ihm getrennt. Das ist jetzt rund 6 Jahre her. Der Täter sitzt wegen Mordes lebenslang in Haft.
Er hat sie bewusst umgebracht. Er hat entschieden, sie mit Kopfschüssen hinzurichten. Er hat es getan, er hat diesen Femizid vollzogen.
Ein Femizid, das ist eine versuchte oder vollendete Tötung einer Frau, die vor allem darauf zurückzuführen ist, dass das Opfer weiblich ist. So lautet die Definition von Wissenschaftlern aus Tübingen und Niedersachsen. Sie haben Fälle aus 5 Bundesländern für eine neue Studie untersucht. Datengrundlage war das Jahr 2017. Grund dafür, für die Studie sollten nur Fälle herangezogen werden, bei denen auch ein Urteil vorliegt. Das Ergebnis: von 292 versuchten oder vollendeten Tötungen stuft die Studie 133 als Femizide ein, also fast jede zweite Tat. Bei fast allen davon, in 108 Fällen, waren die Täter laut Studie die männlichen Partner.
Da ist zum Beispiel ein Erkenntnis gewesen, dass sich die Frauen, auch wenn es eine Gewaltvorgeschichte gegeben hat, in der Regel oder nicht mehrheitlich an die Polizei wenden und auch kein Frauenhaus aufsuchen.
Auch Diana Königs Tante Lydia steckte vor ihrer Tötung viele Schläge ein. Doch Warnungen von der Familie verhalten.
Ich habe mir Vorwürfe gemacht, hätte ich mehr tun können, hätte ich mehr tun sollen. Wo war bei mir der Fehler?
Frauen in Not helfen, bevor es zu spät ist. Diana König wünscht sich mehr Aufklärung. Auch deshalb hat sie vor 2 Jahren die Selbsthilfegruppe Lydia gegründet. Ihre Botschaft: hinschauen und Probleme lieber einmal zu früh ansprechen.
Kulturstaatsminister Weimar steht seit Tagen in der Kritik. Ihm wird eine mögliche Vermischung zwischen seinem Amt und seiner Verlagsgruppe vorgeworfen. Jetzt hat der parteilose Minister die Konsequenzen gezogen und angekündigt, dass er seine Anteile an der Weimar Media Group an einen Treuhänder überträgt. Damit wolle er, so Weimar, jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts vermeiden, der aber nie bestanden habe. Nach dem Tod einer Hamburger Familie in der Türkei gehen Ermittler davon aus, dass sie an einer Vergiftung durch Chemikalien gestorben ist. Ihr Hotel hatte Bettwanzen durch Gift bekämpfen lassen, soweit ein vorläufiger Bericht der Gerichtsmedizin. Recherchen von BR und NDR zeigen nun, es war offenbar kein Einzelfall. Bereits vor einem Jahr kam eine 21-jährige Deutsche unter ähnlichen Umständen ums Leben.
In dieser Wohnung im Istanbuler Stadtteil Kadıköy liegt vor etwa einem Jahr die 21-jährige Marlene, bewusstlos. Ihr Mitbewohner ruft den Notarzt. Doch noch am selben Tag stirbt die junge Frau im Krankenhaus. Ihre Eltern sagen, beim Tod ihrer Tochter sei lange in eine falsche Richtung ermittelt worden. Lebensmittelvergiftung, so die Annahme, obwohl es schnell Hinweise in Richtung giftiger Pestizide gibt. Auch eine Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen Behörden habe nicht stattgefunden.
Das macht uns extrem wütend auf der einen Seite. Es ist unfassbar traurig und wir fühlen uns einfach komplett alleingelassen.
Der ARD liegt nun das Gerichtsgutachten vor. Daraus geht eindeutig hervor, Marlene starb an einem Insektizid zur Bettwanzenbekämpfung. In der Wohnung unter ihr war es wenige Tage zuvor eingesetzt worden. Eine direkte Parallele zum aktuellen Fall der Hamburger Familie.
Zimmer, die direkt übereinander sind, unzureichend abgeklebt und isoliert worden sind. Und dieses Gift ist vom Bad aus wahrscheinlich in das Zimmer oben drüber hinübergewandert.
Wir finden weitere Todesfälle, unter ihnen auch Kinder. Wie kann das sein? Die Gesetze zur Schädlingsbekämpfung sind in der Türkei ähnlich wie in Europa. Doch es fehlen Kontrollen, sagen Experten, auch im Fall der Hamburger Familie. Weder der Eigentümer noch das Personal verfügte über eine Zulassung. Niemand hatte eine Bescheinigung über die Anwendung eines solchen Mittels. Im Fall von Studentin Marlene ist das noch nicht geklärt. Obwohl ihr Tod bereits mehr als ein Jahr her ist, läuft immer noch kein Verfahren. Ihre Eltern glauben, wenn schneller ermittelt worden wäre, hätte der Tod der Hamburger Familie jetzt vielleicht verhindert werden können.
Und jetzt kommen wir kurz vor Schluss der Sendung zu einem ganz anderen Thema. Sie lebt allein. In der Villa Kunterbunt kann ihr Pferd hochheben und hat auf jede Frage eine Antwort. Die Rede ist von Pippilotta Victualia Rollgardiner Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf, kurz Pippi. Vor 80 Jahren erschien das erste Buch über die berühmte Figur von Autorin Astrid Lindgren.
Sie ist das stärkste Mädchen der Welt. Pippi Langstrumpf hat ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und begeistert Kinder seit 80 Jahren. Die Idee zu Pippi hatte die Tochter von Astrid Lindgren. Als sie mehrere Tage krank im Bett lag, versuchte Mutter Astrid, sie mit immer neuen Geschichten aufzumuntern. Als meine Mutter sagte, ich weiß nicht, was ich dir jetzt noch erzählen soll, habe ich einfach irgendeinen Namen gerufen und gesagt, erzähl mir was von, Pippi Langstrumpf. Ein erster Verlag lehnt das Buch ab. Ein Mädchen, das tut, was es will, sich nicht den Autoritäten unterordnet, in den 1940er Jahren unvorstellbar.
Warum soll ich in die Schule gehen?
Damit du lesen lernst und rechnen. Multiplikation und so und das einmal eins.
Danke, ich werde gut ohne Multiplikation fertig.
Viele sind bis heute verliebt in die kleine Rebellin. Sie hat uns als Kinder sehr inspiriert. Wir wollten auch so tolle Dinge erleben. Wir Erwachsenen müssen die Geschichten von Astrid Lindgren unbedingt unseren Kindern weitererzählen. Auch bei den Deutschen trifft Pippi einen Nerv. Pippi-Schauspielerin Inga Nilsson sagt, die meisten Fans hatte sie immer in Deutschland. Damals war man bei der Erziehung in Deutschland noch sehr streng mit den Kindern. Und Pippi, dieses wilde Mädchen, war dann ein Gegengewicht.
Wild girl.
Inzwischen hat sich einiges geändert. Aber Pippi ist auch mit 80 immer noch das stärkste Mädchen der Welt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. November.
Das Tief bei Italien lenkt morgen viele Wolken in den Süden, sonst hoher Luftdruck. In der Nacht im Westen und Südwesten sowie an der Ostsee ein paar Schnee- oder Schneeregenschauer. Auch an den Alpen schneit es ab und an. Sonst ist es oft klar. Am Tag scheint meist die Sonne, vor allem südlich der Donau dichte Wolken. Richtung Alpen schneit es. An den Küsten einzelne Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. In der Nacht über Schnee bis minus 10 Grad an der Ostsee plus 2 Grad. Am Tag minus 2 Grad an den Alpen plus 6 Grad auf den Nordseeinseln. Am Samstag erst örtlich Nebel, sonst oft Sonne, nur im äußersten Norden etwas Regen oder Schneeregen. Am Sonntag von Westen Wolken, die gebietsweise Schnee bringen, der punktuell in Regen übergeht und mitunter gefriert. Unbeständiges Wetter am Montag.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Helge Fuß analysieren wir, welche Strategie die USA mit ihrem Friedensplan für die Ukraine verfolgen. Und wir beleuchten den Hype um die Nvidia-Aktien und fragen nach, wie nachhaltig der KI-Boom ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.